Große Ehre für Lena Gorelick. Die Journalistin und Schriftstellerin erhält heute Abend in der Berliner Akademie der Künste den Heinrich-Mann-Preis der Akademie. Und zwar ausdrücklich für ihr journalistisches und essayistisches und belletristisches Werk. Gerade mit ihren publizistischen Suchbewegungen, also in meinen Worten mit der Frage, in welchen Formen ein Thema, ein bestimmter Gedanke am besten vorgetragen werden kann, gerade mit ihren Suchbewegungen würde Lena Gorelick unersetzliche Bestandteile zu den politischen und literarischen Debatten der Gegenwart beisteuern. So heißt es in der Begründung der Jury. Ich konnte vor dieser Sendung mit Lena Gorelick sprechen und habe sie zuerst gefragt, wie sie diese Verleihung des Heinrich-Mann-Preises an sie selbst heute Abend, wie sie das so empfindet.
Ja, ich freue mich natürlich sehr und fühle mich wahnsinnig geehrt. Es kommt natürlich auch wie immer bei so großen Veranstaltungen oder Preisen immer diese Selbstzweifel von die sich sicher, dass sie sich nicht verguckt haben, als sie die Entscheidung getroffen haben. Aber ich freue mich natürlich in erster Linie und bin auch sehr dankbar, also weil ich mich natürlich jetzt dank des Preises auch nochmal mit Heinrich Manns Werk auseinandergesetzt habe und dann einfach auf Dinge gestoßen bin, von denen ich das einfach als große Freude oder großes Lob empfinde, mit deinem Werk in Verbindung gebracht worden.
Also Frau Gorelick, ich verstehe natürlich diese Haltung der Selbstzweifel. Klar, ginge mir auch so, aber ich bin mir sicher, dass die Jury ganz genau gewusst hat, was sie da getan hat. Und aber der Gedanke, den Sie jetzt zum Schluss angesprochen haben, den finde ich ja total spannend. Was haben Sie für sich entdeckt bei Heinrich Mann?
Also erstens habe ich, und das habe ich irgendwie, weil Heinrich Mann ja jemand ist, also der sowieso ja irgendwie dank des Bruders oft übersehen wird und den man aber, oder ich zumindest, hauptsächlich, glaube ich, in der Schule gelesen habe, habe ich vergessen, wie humorvoll er zumindest in den Romanen auch sein kann. Aber was ich jetzt gerade meinte, ist eher sein essayistisches Werk. Und ich habe mir vor allem die Essays angeschaut, die er erst 1933 hatte Deutschland verlassen, wirklich ein paar Tage nach der Machtergreifung quasi, und hat dann in einem unfassbar großen Werk, also über 400 Essays, versucht zu beschreiben, zu analysieren, was in Deutschland vor sich geht und auch tatsächlich zu ermahnen, war zum Teil auch unfassbar weitblickend, also so, dass man denkt, oh wow, es konnte ja 35 schon erkannt werden. Das meinte ich, also dieses Analysieren des Geschehens parallel zum Geschehen und der Versuch einzuordnen, wie es geschehen kann und dann den Blick nach vorne, was daraus entstehen könnte.
Ist das so eine Haltung des Nachdenkens und des Schreibens, die Ihnen sehr nahe ist, also dass Sie deswegen da eine Nähe zu Heinrich Mann empfinden oder spüren?
Naja, was ich, glaube ich, sehr kenne oder bei ihm auch eben herauszulesen meinte, vielleicht dichte ich das gerade auch gerne an, also was ich kenne, ist diese Verzweiflung über das, was geschieht und daraus schreiben zu müssen, also dieses Beobachten und dann den Impuls, okay, das kann ich nicht so stehen lassen dazu, das muss aufgeschrieben werden, das muss irgendwie auch eben mit dem Blick nach vorne und mit dem Blick zurück, also eben auch, wo sind die Kontinuitäten? Ja, warum geschieht das, was gerade geschieht und was ist vorher geschehen? Aber auch, was könnte noch daraus passieren? Also das ist oft ein Impuls für mich, zumindest essayistisch zu schreiben.
Was bringt Sie da zum Beispiel zur Verzweiflung oder was bringt den Impuls bei Ihnen hervor, sich dann mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen?
Also je nachdem, was in der Welt passiert. Aber jetzt gerade gibt es ja nun wirklich, glaube ich, mehr als genug Gründe. Also jetzt ist es also unfassbare Bewegung nach rechts. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Begriff Rechtsruck, weil das immer so klingt, als würde man nur so ein kleines Stückchen nach rechts rücken und dann passiert schon nichts Schlimmes. Ich empfinde das wirklich als so eine starke Bewegung, die auch nicht neu ist. Und das meine ich, glaube ich, mit dem Blick zurück, weil sie nicht von plötzlich irgendwo herkommt, sondern das etwas ist, was sich schon lange angebahnt hat. Dann ist das mit Sicherheit das, was aktuell im Nahen Osten passiert, also in Gaza vor allem. Und es ist aber auch das, was wir aus dem Krieg im Nahen Osten hier machen und wie der Diskurs hierzulande abläuft. Das sind jetzt gerade so Themen, die mich beschäftigen.
Wie erleben Sie denn den Diskurs, die Debatte hierzulande in Deutschland über zum Beispiel dann Antisemitismus seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas auf israelische Bürger und dann die Gegenreaktion Israels? Wie empfinden Sie die Debatte hier in Deutschland?
Na, ich finde, dass es keine wirkliche Debatte ist, also im Sinne von, dass man diskutiert und dass ein Nebeneinanderlegen von verschiedenen Meinungen, Positionen gibt, sondern es gibt irgendwie nur zwei Positionen, die sind beide extrem. Und es wird einem nahegelegt oder erwartet, dass man sich zu einer von ihnen bekennt. Also es gibt keine Ambivalenzen, es gibt keine Möglichkeit des gleichzeitigen Denkens oder der gleichzeitigen Empathie. Ich finde, der Diskurs wird unfassbar instrumentalisiert für eine bestimmte Politik. Es hat vielleicht damit angefangen, dass es kurz diese große Bekenntnis zum, also A, zum Staat Israel, aber jetzt hierzulande vor allem zum Kampf gegen den Antisemitismus kam. Der war so ganz komisch, weil das immer von der Politik kam und gleichzeitig viele jüdische Menschen das Gefühl hatten, in ihrem näheren Umfeld ist so ein Schweigen, also man wird nicht angesprochen auf den 7.10. und auch nicht auf den Antisemitismus, der sich daraufhin nochmal vermehrte. Und dann gab es aber gleichzeitig oder relativ schnell nach diesem Schweigen und nach den politischen Bekenntnissen schon den Versuch, eben das, was da in Israel geschehen ist, zu verwenden, um Antisemitismus gegen Rassismus auszuspielen, um quasi zu sagen, die Antisemiten sind die Menschen, die aus islamischen Ländern oder muslimischen Ländern kommen und deswegen brauchen wir sie hier nicht.
Ja. Wie kommen wir aus dieser Situation, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, wie können wir da wieder rauskommen? Also wie für etwas Entspannung sorgen, für gegenseitiges Zuhören sorgen, füreinander zuhören? Wie können wir das leisten, schaffen?
Na, ich glaube, erstens muss man den Stimmen zuhören, die leise sind oder die nicht so zugespitzt sprechen. Ich glaube, das Problem war ziemlich schnell, dass sich sehr viele sehr lautstark in den sozialen Medien und daraufhin eben dann auch in den etablierten Medien geäußert haben. Und das waren immer diese zugespitzten Positionen. Und ich glaube, alle, die quasi erstmal Zeit gebraucht haben, um zu trauern, zu verstehen, zu analysieren und die auch eben nicht rumgeschrien haben, wie bei einem Fußballspiel, ich bin für die oder die Seite, die kamen gar nicht zu Wort. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese gemäßigten Stimmen mal quasi als dritte Partei fast schon zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, es ist wichtig, außerhalb von eben Positionen zu denken. Also nicht davon auszugehen, dass irgendwie, weiß ich nicht, alle MuslimInnen die Hamas gutheißen und alle JüdInnen hinter Netanyahu stehen, sondern irgendwie wirklich zuzuhören. Vielleicht einfach das Verb aufnehmen, was Sie gerade verwendet haben. Vielleicht auch, ist es wichtig, zuzuhören.
Ja, auch eine Art multiperspektivisches Denken?
Multiperspektivisches und auch ja, ambivalentes Denken, also jenseits dieser Dichotomie.
Ja, Lena Gorelick, das war so ein Gedanke, mit dem ich eingestiegen bin vorhin, indem ich die Jury versucht habe zu zitieren in Bezug auf das Thema Vielseitigkeit. Na, das hat ja die Jury in der Jurybegründung sozusagen aufgegriffen. Und ich finde, damit hat die Jury einen ganz wichtigen Punkt bei ihrem literarischen und schriftstellerischen und journalistischen Schaffen und essayistischen Schaffen aufgespießt, nämlich dass sie Romane, Erzählungen, Jugendromane, Reportagen, Essays, Theaterstücke geschrieben haben. Ihr Schaffen also sehr, sehr vielseitig ist. Ist also multiperspektivisch eigentlich, oder?
Ja, ich versuche, glaube ich, ich denke, glaube ich, sozusagen sehr von der Form her, was welchem Thema entspricht. Also ich glaube, das Beispiel, was mir gerade einfällt, ist, im April erscheint ja eine Essay-Anthologie mit Miriam Sadov und Miriam Schellbach zusammen herausbringen, die da heißt Trotzdem sprechen, wo wir eben versucht haben, eben unterschiedliche Stimmen zu diesem Diskurs, über den wir ja gerade gesprochen haben, zu vereinen. Und ich glaube, da war mir irgendwie klar, es bringt nichts, wenn ich jetzt als einzige Stimme etwas schreibe und versuche, ganz viele Stimmen zu vereinen, sondern ich kann nur versuchen, Menschen zum Sprechen zu bringen. Ich glaube, da wäre ein Essay nicht angebracht gewesen, weil es ja nur wieder eine Stimme gewesen wäre. Und so versuche ich immer vom Thema her zu begreifen, in welche Form sich das am besten gießen kann. So vielleicht.
Vom Thema her und vielleicht auch von der Person ausgehend. Lena Gorelick, mein Eindruck ist nämlich, dass Sie letztlich autobiografisch gestartet sind. Ja, die frühen Romane 2004, 2007, Meine weißen Nächte, Hochzeit in Jerusalem, ne, autobiografisch geprägt, sagen wir mal so. Mhm. Das war sozusagen die Startrampe und danach wurde es immer größer. Immer weiter, immer ja, vielschichtiger. Bin ich ungefähr auf dem richtigen Pfad?
Naja, ich glaube, was ich schon immer noch tue und glaube ich bis heute in den meisten Essays auch tue, ist schon diese Selbstbetrachtung, diese autobiografische, weil ich glaube, dass wir natürlich alle aus, vor unserem Erfahrungshintergrund, vor unserer Sozialisierung herdenken und deswegen finde ich es wichtig festzustellen, wer da denkt oder aus welchem Impuls heraus ich denke. Ja, also wenn ich über den 7. Oktober schreibe, dann schreibe ich das als eine Person, die jüdisch ist. Ich schreibe auch als eine Person, die im Nahen Osten gelebt und gearbeitet hat. Also ich kann quasi nicht an mir vorbeischreiben. Und das heißt, das Autobiografische spielt schon bis heute eine Rolle, zumindest um den Punkt festzustellen, von dem aus ich denke.
Lena Gorelick, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für den kleinen Einblick in Ihr Denken und Ihr Arbeiten und Ihr Schaffen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Die Journalistin und Schriftstellerin Lena Gorelick zu Gast auf RBB Kultur. Sie erhält heute Abend den Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste. 19 Uhr im Akademiegebäude am Pariser Platz.